Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Das Auge ist mit. Lebensmittel sollen nicht nur gesund und lecker sein, sie sollen auch appetitlich aussehen. Bei Fertigprodukten helfen da oft Farbstoffe. Wenn es weiß aussehen soll, dann ist es vielleicht Titandioxid. Doch seine Verwendung in Lebensmitteln ist umstritten. Frankreich will es vorerst aus dem Verkehr ziehen. Wir fragen gleich Rainer Gürtler vom Bundesinstitut für Risikobewertung, wie bedenklich er Titandioxid findet. Außerdem im Programm die Krise der Windkraft, die US-Demokraten und das Klima und ein Bakterium, das Olivenbäume befällt. Zum Schluss der Verbrauchertipp für alle, die ein neues Handy haben. Wir fragen, was wird eigentlich aus dem Vorgängermodell? Wenn etwas richtig knallweiß ist, dann ist oft Titandioxid der Grund dafür. Titandioxid ist ein besonders weißes Pigment. Es wird gebraucht in Anstrichfarben, in Kosmetika und in Lebensmittel. Doch ob das Letztere eine gute Idee ist, darüber kann man streiten. In Frankreich darf Titandioxid ab Anfang 2020 für ein Jahr nicht mehr in Lebensmitteln verwendet werden. Und in Deutschland startet die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch eine Kampagne gegen den Hersteller Dr. Oetker mit dem Ziel, das Unternehmen von der Verwendung in Backmischungen abzuhalten. Ist Titandioxid in Lebensmitteln also riskant? Darüber spreche ich jetzt mit Rainer Gürtler. Er ist stellvertretender Leiter der Fachgruppe Lebensmitteltoxikologie beim Bundesinstitut für Risikobewertung in Berlin. Guten Tag, Herr Gürtler.
Ja, guten Tag.
Herr Gürtler, zunächst einmal, wofür wird das verwendet, Titandioxid in Lebensmitteln?
Ja, Sie haben es ja schon angesprochen. Titandioxid ist ein Farbstoff, mit dem verschiedene Lebensmittelkategorien gefärbt werden können, unter anderem Süßwaren oder auch Kaugummi. Und da gibt es entsprechende Regelungen. Und hier heißt die Regelung Quantum Satis. Das bedeutet, dass so viel wie technologisch notwendig, aber eben auch nicht mehr eingesetzt werden darf.
Nun will Frankreich diesen Stoff ja aus dem Verkehr ziehen, zunächst mal für ein Jahr. Wie fällt denn Ihre Risikobewertung aus beim Verzehr von Titandioxid?
Naja, wir müssen natürlich schauen, was international zu Titandioxid an Bewertungen verfügbar ist. Und in der EU ist die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit für die Bewertung von Lebensmittelzusatzstoffen zuständig. Die hat sich schon mehrfach mit Titandioxid befasst. Im Rahmen des Programms zur Neubewertung aller zugelassenen Lebensmittelzusatzstoffe hat die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA 2016 eine Bewertung vorgenommen und kam unter Berücksichtigung aller verfügbaren Daten zu dem Schluss, dass die Aufnahme und Bioverfügbarkeit von Titandioxid gering ist, dass der weitaus größte Teil nach einer oralen Aufnahme wieder unverändert ausgeschieden wird, dass keine Hinweise auf eine genotoxische Wirkung, also ein erbgutschädigendes Potenzial bestehen, dass es schon einige Studien gibt, wonach möglicherweise das Fortpflanzungssystem beeinträchtigt werden könnte. Das waren aber Studien, in denen Titandioxid eingesetzt wurde, was nicht den Spezifikationen als Lebensmittelzusatzstoff entsprach. Entsprechend anderen Studien, wo solche Materialien eingesetzt wurden, die den Spezifikationen als Zusatzstoff entsprachen, traten keine unerwünschten Wirkungen im Hinblick auf das Fortpflanzungssystem auf. Allerdings war die Datenlage in dieser Hinsicht nicht ganz adäquat. Die Studien wurden nicht nach aktuellen Standards durchgeführt. Und das war der Grund, weshalb die EFSA, die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, keine sogenannte akzeptable tägliche Aufnahmemenge abgeleitet hat, sondern lediglich die Dosierung, die in Tierstudien gerade eben noch nicht zu unerwünschten Wirkungen geführt hat, verglichen hat mit der Aufnahmemenge, die wir als Verbraucher aufnehmen. Und die EFSA kam dann zu dem Schluss, dass keine gesundheitlichen Bedenken bestehen. Das war 2016. Dann gab es danach aus Frankreich die Initiative, weitere neuere Studien zu begutachten, die ja mögliche Hinweise auf krebserzeugende Wirkungen liefern könnten. Zunächst war es so, dass die Studien, die zur krebserzeugenden Wirkung durchgeführt wurden, an Ratten und Mäusen negativ waren. Da haben sich also keine entsprechenden Wirkungen gezeigt. Aber es gibt ein paar weitere, neuere Studien, in denen ja, sogenannte Marker untersucht wurden, die Aufschluss geben können über die Mechanismen bei einer toxischen Wirkung. Und da haben die Experten in Frankreich den Schluss daraus gezogen, dass es hier eben doch gewisse Unsicherheiten gibt, denen man nachgehen sollte.
Aber die teilen Sie dann nicht und die finden das übertrieben.
Ja, das hat die EFSA, die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, sich auch 2018 angeschaut. Und die EFSA kam zu dem Schluss, dass diese Studien es nicht rechtfertigen, die bisherigen Bewertungen zu revidieren. Das haben wir uns auch angeschaut im BfR und wir stimmen in dieser Hinsicht mit der EFSA überein.
Das Vorsorgeprinzip sagt ja eigentlich, wenn etwas unbedenklich ist, kann man es erlauben, sonst nicht. Das ist Ihrer Ansicht nach dann hier nicht angebracht, ein vorsorgliches Verbot.
Naja, man muss unterscheiden zwischen der Risikobewertung, die auf den toxikologischen Studien basiert, und der Entscheidung, die die Risikomanager dann zu treffen haben. Und Risikomanager können selbstverständlich auch andere Aspekte mit in ihre Entscheidung einfließen lassen. Auch das Vorsorgeprinzip kann da eine Rolle spielen. Das sind also Vorsichtsmaßnahmen. Aber wir haben ja in der EU und auch in Deutschland eine Trennung zwischen Risikobewertung auf der einen Seite und Risikomanagement auf der anderen Seite. In Deutschland macht also das BfR Risikobewertung, in der EU ist das die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit. Und die Entscheidungen, was dann zulässig ist, das ist Sache des Risikomanagements. Das sind also in der EU die EU-Kommission mit den Mitgliedstaaten.
Rainer Gürtler, herzlichen Dank. Wir müssen zum Ende kommen. Die Zeit ist leider um. Herzlichen Dank. Wir sprachen über Titandioxid und die Frage, ob das in Lebensmitteln weiter zulässig sein sollte oder nicht. Herzlichen Dank dafür. Die erste Jahreshälfte 2019 steht für die Umgestaltung der Stromversorgung in Deutschland. Nicht mehr die Braunkohle, die Windenergie lieferte den meisten Strom. Rund ein Viertel der elektrischen Energie kam aus Windrädern. Eine Erfolgsmeldung mit bitterem Beigeschmack, denn der Ausbau der Windkraft an Land ist fast zum Stillstand gekommen. Der Ausbau auf See geht zwar weiter, aber nach Ansicht der Branche nicht so schnell, wie es nötig wäre, um bis zum Jahr 2030 den Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromversorgung auf knapp 2/3 zu steigern. Für heute hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zum Windkraftgipfel geladen. Es geht darum, den Ausbau wieder anzukurbeln. Die meisten Windräder in Deutschland stehen in Nordwestdeutschland. Von dort berichtet Alexander Budde.
Ich glaube, dreitägig gesäugt. Bis zum Tag Feiertag.
Bremen, der Hafen Horst Mangels, steht im Schatten einer Windenergieanlage. 108 Meter Narbenhöhe, Rotordurchmesser 82 Meter. 1994 hat er beim niedersächsischen Rothenburg seine erste Windenergieanlage errichtet. Inzwischen hat der N50er mit seinem Planungs- und Projektierungsunternehmen rund um Elbe und Weser knapp 100 Anlagen gebaut. Konfliktfrei blieb die Wahl des Standorts im Hafen. Doch bei vielen anderen Projektvorhaben im Norden gingen Windmühlen wie Mangels bereits die Puste aus.
Beim Windenergieausbau, auch in Niedersachsen, sind wir also weit hinter dem zurück, was es eigentlich braucht, um überhaupt auch nur ansatzweise unsere Klimaziele zu erreichen. Und wir befinden uns seitens der Politik im gleichen Dilemma wie vor Jahren die Solarindustrie, wo auch massiv Arbeitsplätze verloren gegangen sind in dem Bereich.
Tatsächlich ist der Ausbau der Windenergie in Niedersachsen im ersten Halbjahr praktisch zum Stillstand gekommen. Unterm Strich waren bis zur Jahresmitte nur 6 Windenergieanlagen zusätzlich im Einsatz. Mangels zählt die Ursachen der Krise aus Branchensicht auf.
Wenn wir keine Flächen zur Verfügung gestellt bekommen, wenn es keine schlanken Genehmigungsverfahren gibt, wenn wir das mit dem Thema Artenschutz nicht anders umgehen, dann werden wir keinen Zubau mehr haben bei uns im Land.
Unter einer ähnlichen Flaute wie die Windkraft an Land leidet auch die Offshore-Windbranche. Mit einem Leistungsplus von nicht mal einem Gigawatt wurden die selbstgesteckten Ausbauziele bei den Meereswindparks in Nord- und Ostsee im Vorjahr klar verfehlt. Gebetsmühlenartig schmäht Niedersachsens Energie- und Umweltminister Olaf Lies von der SPD die Berliner Großkoalitionäre für ihre konzeptionslose Energiepolitik. Bei der milliardenschweren Förderung der Stromwende seien andere Sektoren wie Industrie und Mobilität gänzlich aus dem Blick geraten.
Wenn wir das Klimaschutzziel 2030 erreichen wollen, dann müssen wir jedes Jahr 4,7 Gigawatt Onshore-Windenergie und 1,2 Gigawatt Offshore und auch noch 10 GW Photovoltaik ausbauen. Die Realität ist was ganz anderes. Wir bauen in den nächsten 3 Jahren gar keine Offshore-Windenergie aus. Das heißt, da muss endlich der Knoten durchgeschlagen werden und es müssen Rahmenbedingungen dafür gesetzt werden, die den Ausbau der Erneuerbaren, gerade von Wind on und Offshore, konsequent vorantreiben.
Bis Ende des Jahres will die Bundesregierung ihre Strategie zur Nutzung von Wasserstoff als wichtiger Baustein der Energiewende vorstellen. Die norddeutschen Küstenländer preschen voran. Überschüssiger Strom aus Windmühlen soll in grünen Wasserstoff umgewandelt, in Kavernen gespeichert und über das bestehende Gasnetz transportiert werden.
Der Norden hat einen großen Vorteil. Wir sind die Ersten, die die erneuerbaren Energien haben, weil sie im Norden ankommen. Und wenn die Netze nicht komplett ausgebaut sind, muss man die Energie trotzdem nutzen und sinnvoll Anwendungen aufzeigen. Die Stahlindustrie ist in der Lage, 95% der gesamten CO2-Emissionen einzusparen, wenn sie grünen Wasserstoff für den Produktionsprozess nimmt.
Statt immer nur den Bund in die Pflicht zu nehmen, hätte die Landesregierung selbst längst gegensteuern müssen, kritisiert Imke Bühl, die energiepolitische Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion. So könnten etwa die Genehmigungsverfahren und die Vorgaben zum Artenschutz im Umfeld neuer Windräder klarer formuliert werden, um den Behörden vor Ort die Arbeit zu erleichtern und langwierige Gerichtsverfahren zu vermeiden.
Am Anfang geht's los mit einer ganz normalen Beschreibung.
Auch Horst Mangels, der Windmühler, wünscht sich mehr politischen Rückenwind. Er blättert durch den jüngsten Projektantrag, 2 Ordner, jeweils mehrere 100 Seiten dick. Gutachten zur Statik, zur Lärmemission, zum Schattenwurf.
Dann haben wir hier an diesem Standort die Besonderheit, dass dort bereits Brutvögel sind. In der Nähe, wo eben halt über 2-3 Jahre ganz genau geguckt wird, wie verhalten sich die Tiere.
Auch Mangels fordert, was Umweltverbände in Rage bringt, für den Bau neuer Rotoren ausnahmsweise die strengen Vorschriften zum Artenschutz zu lockern, damit sich Planungsverfahren nicht durch jahrelange Studien zusätzlich in die Länge ziehen.
Über die Krise der Windkraft in Niedersachsen war das Alexander Budde. Der Wirbelsturm Dorian hat auf den Bahamas gewaltige Zerstörungen angerichtet. Jetzt zieht er weiter in Richtung US-Küste. Wissenschaftler vermuten, dass Stürme wie Dorian durch die Erderwärmung noch verheerender ausfallen. Doch die US-Regierung von Präsident Donald Trump hat den Kampf dagegen bekanntlich eingestellt. Jetzt beginnt der Wahlkampf für die nächste Präsidentschaft. Inwieweit die Klimakrise dort eine Rolle spielt, Sarah Zerback sagt es Ihnen.
Seit Tagen laufen im Nachrichtensender CNN Warnungen vor Hurricane Dorian und Bilder der Verwüstungen in Dauerschleife. So sieht Klimawandel aus und das ist ein Desaster. So formuliert es Moderator Wolf Blitzer zum Beginn der Debatte.
We're seeing firsthand the effects of climate change as a powerful Atlantic hurricane is sitting right now off the coast of Florida. It could make landfall tomorrow in South Carolina.
In diesem Punkt sind sich die Demokraten einig, die an diesem Abend auf der Bühne stehen und sich seinen Fragen und denen des Publikums stellen. Und auch dem demokratischen Wählerklientel spricht er damit aus dem Herzen. Nur über die eigene Gesundheitsversorgung machen sie sich ähnlich große Sorgen. Und so dreht sich die Diskussion innerhalb der Partei auch nicht darum, ob, sondern wie engagiert die Erderwärmung gestoppt werden soll. Herausforderer Joe Biden steht für das moderate Ende des Spektrums mit vergleichsweise bescheidenen 1,7 Billionen US-Dollar, die seine Klimapläne kosten sollen.
Yes, I think it is aggressive enough and it's gotten good reviews from most of the environmental community.
Ja, ich denke, das ist aggressiv genug und bekommt deshalb auch größtenteils gute Bewertungen aus der Umweltgemeinde. Aber die Wissenschaft entwickelt sich ja auch weiter und wenn sie das tut, können wir auch mehr tun. Ich hätte gerne null Kohlenstoffemissionen bis 2030 oder 2035, aber ich kenne keinen Wissenschaftler, der sagt, das ist aktuell möglich. Wir müssen die Dinge angehen, die jetzt gemacht werden können und von da aus weitermachen. Damit bleibt der ehemalige Vizepräsident auch in umweltpolitischen Fragen seiner Wahlkampfstrategie treu. Nicht mit extremen Positionen auffallen, sondern als wählbare, realistische Alternative zu Donald Trump. Im direkten Vergleich führt er aktuell um 12 Prozentpunkte und positioniert sich auch vor allen anderen Kandidaten im eigenen Lager. Auf der anderen Seite des Spektrums der linke Demokrat Bernie Sanders, dem der Klimaschutz das 10-fache wert ist.
Donald Trump thinks that climate change is a hoax. I think Donald Trump is dangerously wrong.
Donald Trump denkt, der Klimawandel ist ein Scherz. Ich denke, Donald Trump liegt damit gefährlich falsch. Ich mag ja altmodisch sein, aber ich glaube an die Wissenschaft. Wir haben es mit einer existenziellen Bedrohung unseres Planeten zu tun. Wir müssen darauf aggressiv reagieren. Und das machen wir, denke ich, mit unserem Plan. Attacken untereinander bleiben auch an diesem Abend aus. Das liegt am Format. Es wird nicht mit, sondern nacheinander diskutiert. Aber auch daran, dass niemand die Partei spalten will und damit den Fehler der Republikaner aus dem letzten Wahlkampf wiederholt. Das wohl größte Streitthema ist aber die Frage, ob die USA neue Atomkraftwerke bauen sollen oder nicht. Immerhin ein Fünftel der gesamten Energie des Landes wird so gewonnen. Elizabeth Warren, Senatorin und ebenfalls unter den Top 3 aktuell, wirbt für einen Kompromiss.
In my administration, we're not going to build any new nuclear power plants.
Während meiner Amtszeit bauen wir keine neuen Atomkraftwerke und wir bewegen uns weg von der Kernenergie und ersetzen sie durch Erneuerbare. Bis 2035 auf jeden Fall, aber hoffentlich sogar schneller. Die größte Herausforderung der Demokraten besteht wohl darin, ihr einstiges Kernklientel davon zu überzeugen, dass die Zukunft nicht in Kohle, Gas und Öl liegt. Den Arbeitern im sogenannten Rostgürtel in West Virginia oder Ohio, die sich um ihre Jobs sorgen, verspricht Bernie Sanders 20 Millionen Jobs sowie soziale Absicherung.
The coal miners in this country, the men and women who work on the oil rigs, they are not my enemy.
Die Bergmänner, die Männer und Frauen, die auf den Bohrinseln arbeiten, das sind nicht meine Feinde. Mein Feind ist der Klimawandel. Deshalb garantieren wir all jenen, die ihren Job verlieren, weil wir etwa aus der Kohle aussteigen, ein Einkommen für 5 Jahre. Sie bekommen Weiterbildungsmaßnahmen. Denn diese Arbeiter sollen nicht dafür bestraft werden, dass wir versuchen, den Planeten zu retten.
Because we're trying to save the planet.
Mit Ideen dafür versuchen sich die Demokraten gegenseitig zu übertrumpfen. Die Klimapolitik des amtierenden Präsidenten übertreffen sie damit alle. Seine Regierungsmannschaft arbeitet aktuell daran, ganze 85 Umweltgesetze aufzuheben. Die Regenwälder Alaskas sollen abgeholzt werden dürfen. Die Auflagen für klimaschädliches Methangas sollen gelockert werden. Ebenso wie der Schutz bedrohter Tierarten und Auflagen zu Energiesparlampen, um nur die Maßnahmen der vergangenen beiden Wochen zu nennen. Und so sind sich viele Experten einig. Die Folgen von Donald Trumps Umwelt- und Klimapolitik werden noch viele Generationen zu spüren bekommen, egal wer die Wahlen 2020 gewinnt.
Sarah Zerback berichtete aus Washington. Ein Bakterium zerstört Olivenhaine. Ausgehend von der italienischen Region Apulien breitet sich Xylella fastidiosa aus. Nach Ansicht der EU-Kommission hat es das Zeug, auch in anderen Regionen aus der Olive eine bedrohte Art zu machen. Die Kommission hat Italien verklagt, das Land tue längst nicht genug gegen den Krankheitserreger. Jetzt hat der Europäische Gerichtshof geurteilt. Die Einzelheiten von Paul Vorreiter.
Sie sind zum Teil Jahrhunderte alt, haben Dürren und Kriege überlebt, aber gegen ein wenige Mikrometer großes Bakterium sind die Olivenbäume machtlos. Beinahe entblättert und gelb verfärbt stehen manche der Bäume in Italiens Region Apulien. Im Jahr 2013 wurde das Bakterium Xylella fastidiosa zum ersten Mal an Olivenbäumen im Südosten Italiens beobachtet. Es handelt sich um einen Erreger aus Amerika. Bestimmte Insekten, zum Beispiel Zikaden, können das Bakterium über Dutzende Meter weiter bewegen und damit dafür sorgen, dass es sich weiter ausbreitet und noch mehr Pflanzen und Olivenbäume vertrocknen. Auch Oleander, Zitrusfrüchte, Mandelbäume oder Pfirsiche sind vor dem Bakterium nicht sicher. Hunderte Pflanzenarten kann Xylella fastidiosa befallen. 2016 beschloss die EU-Kommission, dass das Bakterium in den dauerhaft befallenen Gebieten Apuliens eingedämmt werden muss. Das bedeutet Überwachung dort, wo Xylella fastidiosa aufgetaucht ist, und entfernt werden müssten die Pflanzen, die sich in einem 20 Kilometer breiten Streifen am äußersten Rand der Befallszone befinden. Das ist ein Streifen, der an eine Pufferzone grenzt, die die Provinzen Brindisi und Tarent von Osten nach Westen durchzieht. Das Bakterium breitete sich dennoch aus. Die EU-Kommission verklagte Italien. Sie argumentierte, das Land ergreife nicht wie aufgefordert sofortige Maßnahmen, um die Verbreitung von Xylella fastidiosa einzudämmen. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg urteilte heute, dass Italien 2 Verpflichtungen missachtet hat. Erstens hat Italien nicht sofort alle befallenen Pflanzen entfernt, die sich in dem 20 Kilometer breiten Streifen befanden. Der Europäische Gerichtshof ließ dabei nicht gelten, dass eine unverzügliche Entfernung mehrere Monate dauern kann. Zweitens hat es Italien nach dem Urteil der Richter versäumt, Xylella angemessen zu überwachen. Das hätte über jährliche Tests passieren müssen, die zu geeigneten Zeitpunkten im Verlauf des Jahres durchgeführt werden. Um zu sehen, wie es um Xylella im Jahr 2016 steht, hat Italien zwar zwischen August 2016 und Mai 2017 Tests durchführen lassen, also den Winter hindurch. Die EU-Kommission hält das allerdings für ungeeignet, um zu sehen, wie sehr sich Xylella ausgebreitet hat. Weil Laubbäume im Winter keine Blätter haben, könne so nicht erkannt werden, ob die Olivenbäume vom Bakterium befallen sind oder nicht. Ursprünglich sollte das Bakterium laut einem Beschluss der EU-Kommission aus dem Jahr 2015 ganz getilgt werden. Das hätte bedeutet, die betroffenen Olivenbäume zu fällen und zu verbrennen, aber auch die Wirtspflanzen weiträumig zu entfernen. Der Widerstand gegen die rigorosen Maßnahmen war groß. Viele italienische Bauern betrachten die Olivenbäume als Kultur- und Landschaftsgüter. Gerichte blockierten staatlich verordnete Maßnahmen. Eine langfristige Lösung könnte darin liegen, eine bestimmte Olivensorte stärker anzubauen. Italienische Wissenschaftler fanden heraus, dass die Sorte Leccino befallene Zweige und Blätter offenbar früher abwirft und damit schneller auf die Infektion reagiert. Die Sorte ist in Apulien bislang aber kaum verbreitet.
Ein Beitrag von Paul Vorreiter.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Koltan aus dem Kongo, ausgebeutet in Bürgerkriegsregionen und gewonnen unter schwierigsten Bedingungen, einschließlich Kinderarbeit. Ohne seltene Metalle kommt kein Mobiltelefon aus. Doch die Rohstoffe finden sich auch anderswo, zum Beispiel zu Hause in der Schreibtischschublade oder dort, wo ausgemusterte Handys sonst vor sich hingammeln. Viele Menschen haben ein oder mehrere alte Telefone zu Hause. Dabei ließen die sich oft sinnvoll verwerten. Der Verbrauchertipp von Karin Lamsfuß.
Ich habe noch 2-3 alte Handys hier in der Schublade. Und da ist unter anderem so ein altes Klapphandy mit dabei. Dann ein altes erstes Smartphone, bei dem das Display gebrochen ist. Und ich frage mich wirklich, was kann ich damit jetzt eigentlich noch machen?
Erste Möglichkeit, verkaufen. Ob sich das überhaupt lohnt, zeigt sich mit wenigen Klicks. Modell und Zustand in ein Vergleichsportal wie zum Beispiel handyverkauf.net eingeben und schon erscheint eine Händlerliste mit dem jeweiligen Ankaufspreis. Ist das Angebot attraktiv? Handy einpacken, an den Händler verschicken und in wenigen Tagen ist das Geld auf dem Konto. Doch so glatt läuft das nicht immer, sagt Arne Düsterhöft, Mobilfunkexperte bei Finanztipp.
Wenn Sie das Handy eingeschickt haben, schaut sich der Händler das nochmal genau an und dann kann es sein, dass ihm noch der ein oder andere Mangel auffällt. Dann wird der Händler wahrscheinlich nochmal versuchen, den Preis zu drücken und Ihnen etwas weniger für das Gerät anbieten.
Wer mögliche Scherereien umgehen möchte, kann selbst verkaufen, zum Beispiel über eBay. Das ist etwas mehr Arbeit, hat aber den Vorteil, dass der Verkäufer den Preis selbst bestimmen kann. Als grobe Orientierung: iPhones bringen in der Regel das meiste Geld. Ein einwandfreies Modell aus dem letzten Jahr durchaus noch 300 bis 400 €.
Je besser Sie Ihr Handy behandelt haben, desto mehr bekommen Sie dafür auch. Das kann auch durchaus 2, 3 oder 4 Jahre alt sein. Aber je mehr Kratzer es hat, desto niedriger fällt der Preis aus.
Manchmal sind es nur kleine Mängel, die das Gerät in der Schublade landen lassen. Oft bieten Repair-Cafés zum Beispiel den Austausch eines defekten Akkus an. Ist tatsächlich nichts mehr zu retten, gehört das defekte Handy auf keinen Fall in den Hausmüll, sondern allenfalls zum Wertstoffhof. Eine bessere Idee ist die Handyspende. In einen Umschlag stecken und an gemeinnützige Organisationen schicken, wie etwa die Umwelthilfe oder die Caritas. Dort werden aus kaputten Handys Rohstoffe gewonnen und funktionstüchtige Modelle weiterverkauft. Zum Beispiel an afrikanische Kleinbauern, erklärt Philipp Held, Umweltexperte bei der Verbraucherzentrale NRW.
In all diesen Ländern herrscht eine große Nachfrage an Handys. Das heißt, ein einzelner Bauer, der ein Smartphone hat, kann nicht mehr so leicht über den Tisch gezogen werden. Die Leute dort vor Ort profitieren auch einfach sehr davon, dass sie diesen Informationszugriff mit den Handys plötzlich haben.
Hier wird also kein Elektroschrott exportiert, sondern ein Hilfsmittel, das den Alltag von Menschen erleichtert. Mit den Erlösen werden dann humanitäre oder ökologische Projekte in Deutschland unterstützt. Egal ob spenden oder verkaufen, der Umweltexperte betont, wie wichtig es sei, dem Druck der Industrie zu widerstehen, jedes Jahr das neueste Modell zu kaufen.
Weil die meiste Energie und die meisten Emissionen an Umweltgiften verbraucht werden, wenn ich ein Gerät neu herstelle.
Daneben hat die Handy-Wegwerf-Mentalität auch negative humanitäre Auswirkungen auf die Menschen in den Rohstoffländern, wie etwa dem Kongo.
Wo eben die ganzen Minen sind, wo die verschiedensten Metalle abgebaut werden, das geht natürlich auch einher mit Menschenrechtsverletzungen im Abbau. Und je mehr Handys ich verbrauche, wo das Coltan eben drin verbaut ist, umso eher fördere ich natürlich auch die Konflikte vor Ort.
Fazit: Für die Schublade sind alte Handys allemal zu schade.
Mit dem Verbrauchertipp von Karin Lamsfuß geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Hier geht es gleich weiter mit den Informationen am Mittag und Jörg Münchenberg. Ein Thema darin ist das Urteil im Prozess um Kindesmissbrauch in Lüchte.